Wenn ihr das Programm gesehen habt, dann steht darauf, dass ich heute den zweiten Teil mache und morgen früh nochmal. Das hat den Grund, wir können uns ja nicht alles sofort merken. Und Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Aber ich glaube, Gerhard hat sich hier verschrieben. Also wir machen das erst den ersten Teil und dann den zweiten. Ja, die Enthüllung ist ein spannendes Buch. Die Enthüllung ist ein Thronbuch. In keinem anderen Buch wird der Thron so oft erwähnt. Die Enthüllung ist ein Trostbuch. Nirgendwo finden wir einen so tiefgehenden Trost. Ich habe schon drüber gepredigt. Ich mache jetzt Wiederholung. Das heißt, wir wollen uns erst einmal vergewissern, was das ist, wovon wir heute Abend sprechen. Die Enthüllung ist die Enthüllung Christi Jesu oder Jesu Christi, die Gott ihm gab. Es ist die Enthüllung, die dieser Christus dann seinem Engel gegeben hat. Und dieser Engel gibt sie dem Johannes. Was ein Glück. Jetzt hat der Johannes das bekommen und durfte das aufschreiben. 403 Verse in unserer Bibel. Und das können wir jetzt alles nachlesen. Was wir noch feststellen können, gleich im dritten Vers heißt es, glückselig, wer sich damit beschäftigt, mit dieser Prophetie. Wie viele glückselige Leute kennt ihr, die die Enthüllung mit Begeisterung lesen und dann glückselig sind? Also ich bin einer von denen. Gell? Also wenn du es nicht glaubst, ich habe es erlebt. Und die mich kennen und auch die Leute, die schon oft Predigten davon gehört haben, wissen, dass das so ist. Es macht in der Tat glückselig. Du kriegst einen ganz besonderen Eindruck von Gottes Heilsgeschichte durch die Enthüllung. Du kannst alle Paulusbriefe lesen und alles, was es sonst noch gibt. Es würde etwas fehlen. Wir haben also keinen Einblick in den Ablauf der Endgeschichte so gut wie hier. Ja, und der Johannes war ja ein Künstler. Gell? Ich bin ja heimischer Hobbykünstler, Maler. Und der war ein Künstler und hat Bilder gemalt. Stell dir vor, du kannst dir das vorstellen. Du weißt, wie das neue Jerusalem aussieht. Ungefähr. Gell? Und jetzt lesen wir hier noch im ersten Kapitel, dass er sich selber darstellt, dieser Christus. Da ist von ihm die Rede, dass er der Zeuge ist mit Artikel. Er ist der Treue, er ist der Erste aller Regenten, der Anfängliche, der Oberste aller Regenten. Und was sagt Johannes noch hier in diesem ersten Kapitel? Ich mache eine kleine Wiederholung, ich wiederhole es nochmal. Gell? Das ist nicht das Thema von heute Abend, aber das müssen wir vorher nochmal wissen, nochmal gehört haben. Er ist hier, hat uns diejenigen, die angesprochen sind, die Sklaven Gottes. Wer sind die Sklaven Gottes, die Heiligen? Paulus nennt sich vielfach so, nämlich die Leibesgemeinde des Christus. Er sagt zu ihnen, sie sind zur Regentschaft geworden, zu Königen, sagen andere Bibeln, und zu Priestern. Dazu später noch etwas. Ja, dann kommt dieser große Wendepunkt in der Heilsgeschichte im Kapitel 1, wo es heißt, wenn der Christus kommt, in diesem Augenblick, dann wird ihn jedes Auge sehen. Das hat es noch nie gegeben vorher. Das ist das allererste Mal. Bei der Entrückung, über die wir hier schon gesprochen haben, sieht ihn niemand, außer die entrückt werden. Gell? Und hier wird ihn dann an diesem Punkt der Heilsgeschichte, und was ist das für ein Punkt, wird ihn jeder sehen. Der sich Alpha und Omega nennt, Erster und Letzter, auch da haben wir schon drüber gesprochen. Und wann geschieht das? Kapitel 1, Vers 10. Er sagt hier, ich war im Geiste oder wurde befunden im Geiste in dem Herrn gehörenden Tag, im Tag des Herrn. Ein Gerichtstag. Im engsten Sinne des Wortes, die letzten 3,5 Jahre dieses Äons, die letzten 7 Jahre dieses Äons, die letzten 10 Jahre dieses Äons, je nachdem wie du rechnest, vielleicht sogar noch bis hin zum weißen Thron am Ende des Millenniums. Und darüber hinaus, wie wir im Vers 19 des ersten Kapitels lesen können. Und dann bekommt Johannes die Aufforderung, das zu schreiben. Was soll er schreiben? Vers 19, ganz wichtig. Wer sich noch erinnern kann, vielleicht hast du es in deiner Bibel geändert. Schreibe, was du wahrnahmst, wann denn? Am Tag des Herrn, in dem er im Geiste versetzt worden ist. Und schreib auf, was das bedeutet, was da geschieht und was danach kommt. Also es geht um zwei Zeiten. Es geht um die Zeit des Tages des Herrn und das, was danach geschieht. Das soll er erklären, aufschreiben und beschreiben. Es geht nicht um das erste Jahrhundert, in dem er auf Patmos gelebt hat. Dann werden die sieben Versammlungen beschrieben in all ihren Vor- und Nachteilen, die durchaus, wie wir auch schon festgestellt haben, in der Endzeit wieder auftauchen werden. Sie sind ja symptomatisch für die gesamte irdische Ekklesia des Herrn. Und dann kommt der große Blick in den Himmel, Kapitel 4. Die geöffnete Tür, der Thron wird gesehen. Johannes kann den Himmel beschreiben. Und da haben wir heute schon mal was von gehört, von diesem Jaspisstein, diesem kristallisierenden Jaspis, wie er weiter hinten genannt wird. Habt ihr auch gelesen heute schon den Vers. Kristallisierender Jaspis. Da gibt's ganz gewagte Bibelausleger und Übersetzer, die trauen sich da Diamant hinzuschreiben, wobei der Diamant in unserer Bibel gar nicht vorkommt. Es ist ein kristallisierender Jaspis. Es geht um die Reinheit, Durchsichtigkeit, Klarheit Gottes, um seine Heiligkeit. Und offensichtlich gab es nicht nur den vermischten Jaspis, den wir heute kennen, sondern einen unvermischten. Weil der Jaspisstein, den wir kennen, da ist er mit Fremdstoffen durchzogen, daher seine Färbung. Also ohne diese Färbung hat es den wohl offensichtlich gegeben, sonst stünde es nicht in unserer Bibel. Gell? Oder der Geist hat sich geirrt, gell? Dann müssen wir das natürlich ändern. Wir haben die Tage im Hauskreis darüber gesprochen, da gab es einen Edelstein-Spezialisten, der hat dem Bruder Bruns empfohlen, seine Bibelübersetzung zu ändern. Und in der Tat hat er das dann auch gemacht und hat Diamant und Brillant hingeschrieben. Das klingt natürlich gewaltig für einen Schmuckexperten, aber im Grundtext unserer Bibel fehlt das. Gut, aber das ist jetzt nicht mein Thema, es geht nicht um Edelsteine. Und der Blick in den Himmel zeigt uns hier, dass dieses Throngebiet, es ist ja kein Stuhl, ich sage es nochmal gerne, der Thron ist kein Stuhl, auf dem man sitzt, sondern es ist ein Regierungsbezirk, ein Zentrum, wovon die Anordnungen Gottes ausgehen. Da sitzen viele, viele Leute, da sitzt die Leibesgemeinde mit. Und so einen großen Stuhl gibt es da gar nicht. Übrigens steht da, es ist ein Thron im Himmel gelegen. Gell? Und die Übersetzer schreiben natürlich, er steht im Himmel, weil wir uns das sonst nicht vorstellen können. Aber dieses Regierungsgebiet liegt im Himmel, ja, so wie Frankfurt am Main liegt oder Paris an der Seine. Es sind Zentren, es ist ein Zentrum der Herrschaft. Und dort ist auch das gläserne Meer, das ist ja mit Feuer vermischt, da sind wir schon wieder bei dem Feuersee. Wahrscheinlich ist der Ausgang des Feuersees und deswegen werden die da rauskommen, gar nicht auf die neue Erde kommen, von der wir schon gesprochen haben, sondern gleich da landen, wo sie hingehören, wenn sie denn geheilt sind. Das wäre schon wieder ein nächstes Thema. Ihr seht also, die Enthüllung ist so spannend und interessant, da könnte man aus jedem Vers noch ein neues Thema machen. Dann gibt es dort noch die vier Lebewesen und die rufen am Ende dann Gott zu in einer Doxologie. Ihm gehört die Herrschaft und die Herrlichkeit und die Wertschätzung. Also das ist so der Vorspann zu dem, was jetzt kommt. Und jetzt wird es immer spannender, je weiter wir uns reinbegeben in die Enthüllung. Jetzt wollen wir mal die ersten fünf Verse lesen vom Kapitel 5, weil die sollen heute Abend dran sein. Ich weiß noch nicht, wie das ausgeht. Ich bin gespannt, weil ich das erste Mal mache heute. Und ja, ich lasse mich überraschen, ihr vielleicht auch. Also die ersten fünf Verse, da heißt es, und ich nahm in der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt, ein Buchröllchen wahr, vorn und hinten geschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich nahm einen starken Engel wahr, der mit großer Stimme verkündete, wer ist würdig, das Buchröllchen zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, vermochte das Buchröllchen zu öffnen, noch in es hineinzublicken. Und ich weinte sehr, da keiner würdig befunden wird, das Buchröllchen zu öffnen und in es hineinzublicken. Und einer aus den Ältesten sagt zu mir, weine nicht, nimm wahr, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, hat gesiegt, um das Buchröllchen zu öffnen und seine sieben Siegel zu lösen. Ja, was war der Johannes traurig, gell? Ein interessantes Buchrolle und keiner konnte reingucken. Wann kannst du denn die Buchrolle aufmachen? Hast du schon mal ein Anwaltsschreiben gehabt, diese Akte beim Anwalt, wo das Urteil drin steht oder was weiß ich nicht alles? Da ist so ein Faden drüber und dann ein Siegel drauf, gell? Das ist versiegelt und umgeknickt, damit keiner eine Seite klaut. Also versiegelt, wenn etwas versiegelt ist oder eine Tür versiegelt ist von der Polizei oder vom Zoll oder was immer das ist, hat nur der Berechtigung, das Siegel zu öffnen, der berechtigt ist, gell? Das kann nicht jeder machen. Können, ja, gell? Aber nicht dürfen. Es fehlt das Vermögen. Wenn du es machst, wirst du bestraft. Und hier haben wir eine Buchrolle, die ist mit 7 Siegeln versiegelt. Bescheidene Frage am Anfang, wann geht denn die aufzurollen? Wenn das 7. weggemacht wird, gell? Vorher geht das nicht. Das müssen wir uns merken, das brauchen wir später noch, falls wir vor der Entrückung noch dazukommen, davon zu sprechen. Weil, ja, kannst du in die Rolle gar nicht reinschauen, bevor nicht das 7. Siegel gebrochen ist, gell? So, wozu braucht man diese Rolle? Das wären die ersten Gedanken. Ich biete euch eine Denkspur an. Ihr kennt ja unseren Spruch hier. Wir verkünden ja keine Dogmen, sondern wir verkünden Denkspuren. Wir wollen daran weiterarbeiten. Ihr habt schon einige Denkspuren kennengelernt in den gestern und heute. Und das ist auch so eine Denkspur. Zur Freude meines Bruders Reinhold, der hier vorne sitzt, möchte ich jetzt ein paar Texte aus dem Alten Testament bemühen, um die Enthüllungsbuchrolle etwas näher zu verstehen oder besser zu verstehen. Und ich sage das nicht umsonst, das ist auch ganz freundlich gemeint. Wir kennen uns ja schon 20 Jahre. Er ist ja der alttestamentliche Kenner und bei mir ist es das Neue Testament mehrheitlich. Und wenn wir zusammen Hauskreis machen, das ist die Ergänzung, gell? Das ist einfach super. Und von daher muss ich das ab und zu erwähnen, weil sonst, das erzähle ich euch später. Jeremia Kapitel 32. Ich will nur zwei Verse daraus lesen. Die ganze Geschichte würde ja zu weit führen. Jeremia 32, Vers 10 und Vers 14. Folgender Hinweis. Und ich schrieb einen Kaufbrief und versiegelte ihn und nahm Zeugen und ich wog das Geld auf der Waage dar. Es geht um Kauf von Land. So spricht Jahwe, der Herrscharen, 14, der Gott Israels, nimm diese Briefe, diesen Kaufbrief, sowohl den versiegelten als auch diesen offenen Brief, und lege sie in ein Tongefäß, damit sie viele Tage erhalten bleiben. Unbesehen der Geschichte da drumherum, die interessiert uns jetzt nicht so. Es gab also einen versiegelten Kaufbrief und noch einen offenen Brief. Jetzt wissen wir nicht ganz genau, ob die gleichen Inhalts waren. Vermutlich nicht. Und zwar aus der Geschichte heraus könnte man Folgendes schlussfolgern. Die Kaufbedingungen, das eigentliche Geschäft oder das Testament oder was es auch gewesen ist, ist in dieser Rolle versiegelt, damit keiner dran kann, außer der berechtigt ist. Der offene Brief enthält, wie bei der Enthüllung, dazu komme ich gleich noch, bei diesem Brüllchen hier wahrscheinlich, enthält die Verwaltungsvorschrift für dieses versiegelte Schreiben oder gibt den Inhalt an oder die betroffenen Personen oder was immer das ist. Also es geht um die Sache. Wenn Reinhold und ich jetzt Krach hätten vor Gericht, steht dann auf der Akte, Entschuldigung, wenn ich dich immer erwähne, aber du bist mir ja am nächsten, ja. Außer er natürlich. Dann würde es da drauf stehen, Einert gegen Wagner oder Wagner gegen Einert oder sowas, gell? Und da weißt du aber noch lange nicht, worum es geht, weil das geht ja nicht alle Leute was an. Das Mädchen, was die Akten einsortiert, die muss nur Einert Wagner suchen und weiß gar nicht, worum es geht, gell? Das kommt dann auf den Wagen und dann geht's zum Richter oder zum Anwalt. Also, wir haben immer auch bei der Rolle um die es hier geht, die ist ja vorne und hinten beschrieben, gell? Innen und außen beschrieben, sagt, ich komme nachher nochmal drauf. Würde also bedeuten, ich kann am Äußeren erkennen, worum es geht. Ich weiß aber nicht genau, worum es geht, sondern ich habe nur die Einert gegen Wagner Anweisung oder die 5, 6 Inhaltspunkte angegeben, die in der Rolle drin sind. Selbst wenn die vorne und hinten beschrieben wäre mit vollem Text, wie viel kannst du denn auf der Rolle lesen, wenn die versiegelt ist und zusammengerollt? Da kriegst du gerade mal eine Umdrehung mit, gell? Und die haben von rechts nach links geschrieben. Dann hast du von jedem Satz immer nur einen Anfang. Was würde dir überhaupt nichts nutzen, wenn das 10 Zeilen sind oder 15, hast du 15 Satzanfänge und die Rolle ist 2 Meter lang oder was weiß ich wie viel. Also versteht ihr, weil da streiten sich die Ausleger und fetzen sich die Haare aus, weil jeder eine andere Meinung hat, lasst es einfach mal so stehen. Und wenn wir die Gebräuche zu dieser Zeit nachvollziehen können, zum Glück kann das auch die Wissenschaft sehr gut, wissen wir, das gab es, dass auf der Rolle außen angegeben worden ist, worum es geht, und die Einzelheiten stehen innen drin. Und die gehen nur die Leute was an, die berechtigt sind, das Siegel zu öffnen. Und hier haben wir das Problem, dass da im Moment keinen gibt. Wir reden noch drüber. In 3. Mose 25 ist noch ein interessanter Gedanke zu diesem Rollenverständnis. 3. Mose 25, da heißt es im Vers 23 bis 25 folgendermaßen. Hier geht es um Landkauf in Israel, auch um den Gedanken des Jubeljahres, 50 Jahre, nach 50 Jahren hat sich alles geändert. Ja, also, und das Land soll nicht endgültig verkauft werden, hat Gott festgelegt. Denn mir gehört es, sagt er, mir gehört das Land. Denn Fremde und Beisassen seid ihr bei mir in meinem Land, ihr Israeliten. Und im ganzen Land eures Eigentums sollt ihr für das Land Loskauf gestatten. Wenn also dein Bruder verarmt und etwas von seinem Eigentum verkauft, dann soll als sein Löser sein nächster Verwandter kommen und das Verkaufte seines Bruders einlösen. Mit anderen Worten, das Land gehört euch ja gar nicht. Ihr könnt das nicht endgültig verkaufen. Und wenn ich die Jubeljahrordnung noch dazu nehme, dann ist nach 50 Jahren das Land zurückgegeben worden, weil der in 50 Jahren so viel Nutzen von dem Land hatte, dass der Kaufpreis längst bezahlt ist. Würde also bedeuten, das Land gehört ihm nicht, aber dem, der das gekauft hat. Gell? Aber es gibt einen Besitzer des Landes, einen Löser. Wer ist denn der Besitzer des Landes? Wer besitzt denn das Feld? Wer besitzt denn, hat denn das Besitzrecht für das Feld? Wenn wir hier in Enthüllung gucken, in dem Text von heute, der heute dran ist, dann siehst du doch ganz deutlich, hier geht es darum, dass einer Besitz davon, dass er das Besitzrecht hat, nämlich wir kommen noch auf das Lämmlein. Oder wie hier in den ersten Versen gesagt wurde, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, der dürfte die Siegel öffnen, dem gehört das Land. Und wenn ich jetzt diesen Landgedanken aus dem Alten Testament übernehmen will, würde also bedeuten, wir haben einen, der die Rolle aufmachen darf. Jetzt können wir auch reingucken, was da drin steht. Interessiert mich brennend, ja. Ein zweiter Gedanke, der für die Rolle noch wichtig ist, den finden wir im Alten Testament in Hesekiel 2. Hesekiel Kapitel 2, dann geht es um Vers 9 und 10. Wenn du nicht so schnell blättern willst, kannst du auch zuhören. Die anderen Texte sind leichter zu finden. Mach das, wie du es für richtig hältst. So, Hesekiel 2, 9 und 10. Und ich sah und siehe, eine Hand war zu mir hin ausgestreckt und siehe, in ihr befand sich eine Buchrolle. Und Vers 10, und er breitete sie vor mir aus und sie war auf der Vorder- und auf der Rückseite beschrieben. Und es waren darauf geschrieben, Klagen, Seufzen und Wehgeschrei. Was ist denn der Hesekiel für ein Typ? Da beschreibt die Gerichtszeit für Israel bis zum Ende dieses Äons. Er beschreibt am Ende das Millennium mit seinem Tempel. Also wenn das so ist, wie das hier ist, dann müssten wir zu der Rolle sagen, was steht denn in der Rolle drin? Hast du schon mal gelesen, was die Rolle alles beinhaltet? Das klingt nicht so doll, gell? Und beim Hesekiel heißt es, es waren Klagen, Seufzen, Wehgeschrei. Die Dawa-Übersetzung schreibt Bejammerung, Gemurmel, Gewimmere. Alles nicht so doll. Gell? Würde also bedeuten, eine Rolle zum Gericht, die versiegelt ist, hat keine besonders gute Botschaft für die, die sie betrifft. Also wenn außen drauf steht auf der Rolle, Inhalt bestimmt für die Gerichtsverhandlung mit Israel, ich sage das mal jetzt frei, dann wissen die schon, das wird schwierig. Würde also heißen, das Öffnen der Siegel dieser Rolle hätte zur Folge, dass die Information, die eben auch jämmerlich ist im Sinne des Betroffenen, wird jetzt plötzlich bekannt. Solange niemand in die Rolle reingucken kann, nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, gell? Und jetzt plötzlich kann ich reingucken, kann das lesen und stelle fest, oh, hätte ich lieber zugelassen. Aber darum geht es ja nicht. Der Betroffene kann das ja nicht entscheiden, sondern entscheiden kann der, der die Siegel verwalten darf. Und wer der Siegelverwalter ist, da hilft uns auch Daniel ein wenig im Kapitel 12, Vers 9. Denn dem Daniel wurde gesagt, etliches, was in dieser Zeit passiert, mit einem Hinweis, Daniel 12, Vers 9, wo Gott zu ihm sagt, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen geheim gehalten und versiegelt sein. Wie lange? Bis zur Zeit des Endes. Ja, jetzt sind wir hier in der Enthüllung, in der Zeit des Endes. Enthüllung ist Schilderung der Zeit des Endes. Jetzt kannst du die Zeit des Endes natürlich verschieden definieren. Der eine sagt, ja, zwei Tage hat Jesus gesagt, und die zwei Tage angefangen nach Golgatha, das heißt 2000 Jahre, Petrus, Psalm, und also heißen, wir haben schon 2000 Jahre Zeit des Endes. Ja, geht so. Wir haben auch die letzte Endzeit, die allerengste Endzeit, das sind nur 3,5 Jahre. Jetzt kannst du dich entscheiden, wo du das hinordnen willst. Und deswegen, da müssen wir uns nicht streiten. Aber wichtig ist, dass hier gezeigt wird, diese versiegelten Rollen, und die ja ganz besonders, hat Gerichtscharakter für die Zeit des Endes. Das steht fest. Und würde also heißen, wenn wir das im Zusammenhang betrachten, auch mit den gelesenen Versen, nur Christus, das Lämmlein, über das ich noch was sagen will heute Abend, nach morgen früh, weil Peter ist hier, gell? Ich habe es dir versprochen, und das Lämmlein ist berechtigt, seit seiner Erhöhung die Heilsgeschichte zu Ende zu bringen. Ihm gehört der ganze Kosmos. Er hat das alles geschaffen. Wenn das so ist, dann ist auch er berechtigt, natürlich die Siegel zu öffnen und zu erklären, wie er das denn jetzt machen will, bis die Heilsgeschichte vollendet ist. Und darum geht es. Dazu ist noch wichtig, dass wir hier auch damit Informationen bekommen über die Erziehungswege Gottes, speziell für sein Volk, natürlich auch für alle anderen. Da ist das Weltreligionssystem drin, das Weltwirtschaftssystem ist dabei. Und wir können also sagen, es ist kein Mensch auf dieser Erde, der von dem Inhalt dieser Rolle nicht betroffen ist. Natürlich in erster Linie geht es um das Volk Israel, dessen Wiederherstellung, weil Israel, jetzt sage ich einen ganz wichtigen Satz, Israel ist das einzige Heilswerkzeug, was Gott sich erwählt hat. Das müssen wir einfach mal zur Kenntnis nehmen. Er hat keine völlig Fremden plötzlich genommen, weil sein Volk nichts getaugt hat. Gott hat es vorher gewusst, hat es vorher geplant. Der ist nicht überrascht worden. Der sitzt nicht jammernd in der Ecke und sagt, was habe ich jetzt gemacht? Sondern er hat genau gewusst, was da abgeht. Und das Ziel ist die Vereinigung von Himmel und Erde. Wir haben heute schon drüber gesprochen, auch in den Fragestunden. Die Vereinigung von Himmel und Erde. Und das ist das große Ziel Gottes. Und dafür dient auch der Inhalt dieser Rolle. Und dazu dient auch der Berechtigung hat, die zu öffnen. Wen willst du sonst nehmen? Nur interessant ist ja die Formulierung, die hier gebraucht wird, für diesen, der das machen darf und wie das zustande kommt. Das wollen wir uns noch ein wenig anschauen jetzt. Ich muss ab und zu mal nach rechts gucken. Ich will ja der Einzige sein, der pünktlich ist, gell? Ach so. Also so kann man seine Brüder ein wenig erziehen, gell? So, Kapitel 5, Vers 2, da heißt es, und ich nahm einen starken Engel wahr, der mit großer Stimme verkündete, wer ist würdig, das Buchrollchen zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Braucht es dazu einen starken Engel? Hätte ja Gott auch selber machen können, gell? Wenn wir die Engel in der Enthüllung mal genau betrachten mit ihren Aufgaben, da gibt es mehrere starke Engel. Wir finden den nächsten starken Engel zum Beispiel in Kapitel 10, Vers 1. Da heißt es, und ich nahm einen anderen starken Engel wahr, der aus dem Himmel herabsteigt, umworfen worden mit einer Wolke. Und der Regenbogen war auf seinem Haupt und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße waren wie Säulen des Feuers. Hast du schon mal Enthüllung gelesen, wie der Christus da dargestellt wird? Das sieht ihm ungeheuer ähnlich. Das ist ein Engel mit einer riesen Autorität. Und der Johannes hat einmal gedacht, das ist der Herr und will den anbeten. Und dann sagt der Engel, nee, lass das mal, ich bin einer deiner Mitbrüder. Hast du schon mal einen Engel gesehen, der ein Bruder eines Israeliten ist? Und wenn er das sagt, was müsste der dann gewesen sein, bevor dieser Engel in dieser Machtausstattung gewesen ist? Ein Israelit. Und wenn wir wissen, dass die Leibesgemeinde eine Auswahl aus Israel ist und die Ersten sind als Erstlinge daraus, die Heilsgeschichte machen aktiv, dann könnte das so einer sein. Du oder ich. Soweit musst du mal denken beim Enthüllung lesen. Das wird immer spannender, verstehst du? Da frage ich mich nochmal, warum gerade ich, gell? Ja, warum? Das ist eine blöde Frage. Die kannst du vergessen. Wir brauchen nicht fragen, warum. Gott hat das so entschieden, bestimmt. Und du kannst höchstens fragen, wozu, gell? Und das wirst du hinterher merken, dann, wenn es vorbei ist. In Kapitel 18, 21, noch einer. 18, 21. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie einen großen Mühlstein, und warf ihn hinein in das Meer und sagte, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hineingeworfen werden. Und keinesfalls wird noch etwas gefunden von ihr. Wer macht denn aktiv Heilsgeschichte? Wer macht denn aktiv Heilsgeschichte? Die Antwort kannst du dir selber geben. Welcher große Engel muss denn hier, was heißt denn Engel? Engel heißt doch Bote, Beauftragter, Künder. Als Jesus seine Jünger aussandte, steht dort, er sandte seine Engel aus, schreibt niemand hin, gell? Da schreibt man Bote hin oder Jünger oder sonst irgendwas. Also das Wort Engel hat bei uns einen falschen Touch. Wir müssen wissen, ein Engel, das kann einer sein, der im Himmel rumfliegt, ich übertreibe jetzt, oder hier auf der Erde rumläuft. Das musst du am Text prüfen, am Einzelnen. Entweder schreibst du immer Bote hin oder du schreibst immer Engel hin. Mal Engel und mal Bote zu schreiben, ich habe es ja auch gemacht, das ist eben inhaltsabhängig. Aber man muss es erklären, das wäre wichtig. So, oder wenn ich Kapitel 18, Vers 1 nochmal lese, da gibt es einen ganz bestimmten Engel, 18, 1, wo es um Babylon geht. Nach diesem nahm ich einen anderen Engel wahr, der aus dem Himmel herabsteigt und große Autorität hat und die Erde wurde aus seiner Herrlichkeit erleuchtet. Er hat große Autorität und die ganze Erde leuchtet, weil er kommt. Woher hat er diese Leuchtkraft? Das kann auch kein Engel sein, JWD, sondern das muss ein ganz besonders wichtiger, mit großer Autorität sein. Wer hat denn die größte Autorität? Ja, doch Christus. Der muss ein wenig zu ihm gehören, damit er diese gleiche Ausstrahlung und Autorität hat. Jetzt kannst du natürlich sagen, das höre ich gelegentlich auch, Gott kann jeden Engel so machen. Ja, danke. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber wenn das unser ganzes Verständnis von Heilsgeschichte ist, dann brauchst du dich damit nicht mehr beschäftigen, denn dann braucht er uns alle nicht. Dann kann er gleich alles selber machen, verstehst du? Das ist für mich viel zu flach gedacht. Ich füge noch einen hinzu, weil es so schön ist. Enthüllung 14, Vers 18. Enthüllung 14, Vers 18. Und ein anderer Engel, der Autorität über das Feuer hat, kam aus dem Altar heraus. Und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit großer Stimme zu und sagte, sende deine scharfe Sichel auf und pflücke die Trauben des Weinstocks der Erde ab, dass seine Beeren reif sind. Der Engel, der kommt, nachdem der Herr das, den Weizen gesichtet hat und erntet den Weinstock ab. Wer macht denn das Gericht hier in Israel? Wem ist denn das ganze Gericht übertragen? Jesus sagt, mir. Wer nur hätte Anspruch, Gerichtsanteile weiterzugeben an einen Engel, wie auch immer der geordnet ist. Natürlich nur der Herr, weil er die ganze Autorität hat. Also wird doch hier bei diesem Siegel, bei diesem Weinstock abernten, der die große Autorität hat, wo kommt der her? Aus dem Altar. Wo ist denn der Altar? Das ist Gottnähe, Regierungsbezirk, Beauftragung höchster Autorität. Also du kannst auch diese Engel mit Sonderauftrag, Sonderautorität, Licht und so weiter, kannst du doch ganz nah an das Wesen des Christus bringen. Und wenn wir soweit sind, schon im Erdulden des Verständnisses, dieses Denkens, es sind bestimmt ein paar hier, die haben ein bisschen Bauchschmerzen, das, ich glaube euch das, habt die ruhig weiter, weil die sind gut. Solange das weh tut, denkst du neu nach. Das ist ganz wichtig. Also nimm es mir nicht übel, ich muss das so sagen. Weil ich habe es so gelernt, gell? Vor lauter Schmerzen habe ich geschrien, bis ich es begriffen hatte. Weil ich musste alles wegschmeißen, was ich jemals geglaubt habe. So, und jetzt gibt's Brüder, die vertreten die Meinung, das Siegel, um das es hier geht, sei im Jahre 2008 gebrochen worden, das erste Siegel. Was haben wir hier gelesen? Ich nahm einen starken Engel wahr, der mit großer Stimme verkündet, wer ist würdig, das Siegel zu brechen. Hast du denn gehört? Ich auch nicht. Jetzt ist interessant, wo hat denn der überall gerufen? Das liest im nächsten Vers, Vers 3. Niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, vermochte das Buchröllchen zu öffnen, noch in es hineinzublicken. Woher haben die denn das gewusst? Woher wissen denn die Leute im Himmel? Das kann ich noch verstehen. Woher wissen denn die Leute auf der Erde? Wird schon schwierig. Woher wissen denn die Leute unter der Erde, was mit dem Röllchen ist? Wer danach fragt? Wer darauf reagieren kann? Woher wissen die denn das? Hat dich einer gefragt? Im Jahr 2008 kannst du das öffnen? Und wären doch die Ersten gewesen, die das hören müssten. Ich habe nichts gehört. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das schon passiert ist. Es gibt noch ein paar andere Hinweise, ich will es nicht übertreiben. Aber versteht ihr, wir müssen nochmal ganz vernünftig daran gehen. Und hier taucht ja das nächste Problem aus. Ich muss erst einen Schluck trinken. Hier taucht ja das nächste Problem auf. Was sind denn das für Leute, die da unter der Erde angesprochen werden? Wo ist denn unter der Erde? Also wir haben ja, wir glauben ja mehrheitlich, wir haben einen Globus, wo wir drauf leben. Ich will nichts mit Innenwelt erzählen, du brauchst keine Angst haben. Gell? Ich will es nur erwähnen. Weil das Problem ist uns allen bekannt. Wir wissen es nicht, gell? Es kann so und so sein. Aber mehrheitlich ist es vielleicht so als so, gell? Oder glaubst du es eher so als so? Also du merkst, ne? Hat keinen Wert, wir brauchen darüber nicht reden. Gut, also auf jeden Fall, es gibt Leute unter der Erde, die diese Information gehört haben, auch auf der Erde oder hören werden, besser gesagt, weil es ist ja hier vorweggenommen die Heilsgeschichte, die hören werden, dass gefragt wird, wer kann das öffnen? Also musst du auch in den Bereichen der Gestorbenen, wo wir meinen, das ist unter der Erde, es Bereiche geben, die Bewusstsein haben und berechtigt wären, vielleicht berechtigt wären, das zu öffnen. Also muss es doch da Bereiche geben, die nicht nur Gerichtsbereiche sind. Und ich kenne eine Menge Brüder, die wollen dort warten bis zur Entrückung. Vielleicht wären die das, die da gefragt hätten werden können zu dieser Zeit. Aber die Entrückung war ja schon vor den Siegeln, gell? Also müssen wir gucken, welche sind denn ab dem Siegelbrechen dort noch, die vielleicht auch gefragt werden müssten. Das weiß ich nicht, aber es steht so her, gell? Also das, da könnt ihr mal überlegen, wenn ihr es wisst, sagt mir, das interessiert mich. Also die Frage ist, nehme ich das wörtlich oder gehe ich darüber weg? Für mich ist das wichtig. Himmel, Erde, unter der Erde war keiner da. Aber es hätte jemand sein können. So ein Engel ist doch nicht blöd. Wir haben ja gerade festgestellt, was das für Kapazitäten sind. Da würde doch nie unter der Erde Leute fragen, wenn er vorher schon wüsste, dass das gar keinen Sinn macht. Also muss es Sinn machen. Ich weiß nicht warum. Gell? Ich sage nur, ich habe auch noch mehr Fragen in der Enthüllung als Antworten. Ich glaube ja nicht, dass ich die Enthüllung beherrsche, gell? In ihrem ganzen Inhalt. Kannst vergessen. Und wir haben gekratzt. Gell? Wir haben nur gekratzt. Und du kannst mitkratzen, dann wird es interessanter. Aber ich glaube nicht, wir können das alles verstehen. Es gibt ja Brüder, die meinen, wir wissen schon das meiste. Zu denen gehöre ich nicht. Ich glaube, das meiste wissen wir noch nicht. So, woran erinnert denn das hier? Das erinnert doch auch an das Ergebnis der Heilsgeschichte Gottes nach Philipper 2, Vers 10. Was hat denn Paulus dort gesagt? Philipper 2, Vers 10. Es werden sich alle Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Christus Herr ist. Welche Knie, welche Zungen? Die aufhimmlischen Eburanios, also die, die schon da oben sind, im Bereich der Himmel, wir haben heute schon mal darüber gesprochen. Die irdischen, das ist da, wo wir rumlaufen. Und die unterirdischen. Ja Mensch, wenn die Knie beugen und sagen, Herr, es ist Jesus, das kannst du doch nur im Geist, sagt Paulus. Also muss es doch auch unter der Erde zu diesem Zeitpunkt Leute geben, die schon zubereitet sind, aber noch dort sind, warum auch immer, das lasse ich jetzt offen. Ich habe eine Idee, aber Ideen soll man nicht so schnell verkünden, die müssen noch ein bisschen gären. Also, versteht ihr, aber nimm es doch einfach mal hin, das ist alles viel, viel größer, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Wir denken immer so schwarz-weiß, gell, platt und so, ich gerettet, du nicht, fertig. Gell. Und das ist zu wenig. Gell. Da gibt es noch viele, viele Facetten, wie wir offensichtlich sehen. So, und jetzt gibt es Ausleger, die sagen, oh je, jetzt gibt es Ausleger, die sagen, unter der Erde, das ist der Teufel. Hast du ein Argument dagegen, also aus dem Handgelenk? Danke. Der Diabolos wird doch erst bei der siebten Posaune aus dem Himmel geworfen. Da kann doch hier bei dem Beginn das Siegel noch gar nicht unter der Erde sein. Natürlich kann er überall hin, genau wie Christus. Aber sein Aufenthalt ist im Himmel. Er nimmt ja seine Dämonen noch mit. Der wird erst noch rausgeschmissen. Wieso kann ich sagen, dass die unter der Erde angesprochenen sind der Teufel? Ja, hätte der jemals eine Chance, die Rolle zu öffnen? Was für ein Unsinn da geschrieben wird. Da kannst du doch nur die Haare raufen. Also Leute, lest die Bibel genau und nicht so oberflächlich. Gell? So, ich wollte noch was zum Lämmlein sagen, aber vorher, das mache ich ganz zuletzt, gell, Peter. Ja, das kommt, garantiert. Gut. Aber ich muss erst noch die Verse 4 und 5 machen. Und 6 und 7 auch. So, 4 und 5, ja, wer mich kennt, weiß, ich kann das. Nicht, weil ich das kann, sondern ich kann mir das einteilen, sodass er nichts verpasst und ich trotzdem alles gemacht habe und die Zeit auch gereicht hat und so, gell. Aber das ist ein anderes Thema. Also hier, er sagt, und ich weinte, da keiner würdig befunden wird, das Buch Rösen zu öffnen, noch in es hineinzublicken. Und einer aus den Ältesten sagt dann zu mir, waren ja 24, weine nicht, nimm wahr, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, hat gesiegt, um das Buchrollchen zu öffnen und seine sieben Siegel zu lösen. Interessanter Vers, gell? Das Weinen habe ich schon erklärt, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Wer ist würdig, das Buchrollchen zu öffnen? Wer ist denn der Löwe aus dem Stamme Juda? Der Löwe aus dem Stamme Juda, das ist ganz einfach. Du brauchst nur den Jakobssegen lesen, in 1. Mose 49, 9. Reinhold nickt, dann stimmt das. 1. Mose 49, 9. Wo Jakob sagt, Juda ist ein junger Löwe vom Raub. Mein Sohn bist du, was mein Sohn, du bist hochgekommen. Er kauert, er lagert und so weiter. Und das Zepter wird von ihm nicht weichen, von Juda, bis der Shiloh kommt. Also, der Juda, in seinen Nachfahren ist derjenige, der leiblich den Christus produziert. Der Shiloh, gell, der kommt. Wurde also heißen, die Regentschaft von Juda weicht nicht, bis der kommt. Und wenn du die Weltgeschichte beobachtest, kannst du sehen, Die Juden regieren die Welt, sagt das mal so ganz platt. Da gibt es ganze Bücher drüber, Kataloge, wo die aufgelistet sind, sämtliche Nobelpreisträger, Erfinder und was du dir denken kannst. Alle wissenschaftlichen Kapazitäten laufen dahin und natürlich auch die Finanzwelt und alles drum und dran. Alles in jüdischer Hand. Die Regentschaft haben die nie aus der Hand geben müssen, weil Gott das so festgelegt hat. Wozu wird das wohl gut sein? Gell? Das ist ein anderes Thema. So, also der Löwe aus dem Stamm Juda, das ist das, der Christus als Lamm, wie er auf Golgatha gestorben ist. Das ist der feine Unterschied. Das Lamm ist auf Golgatha als Christus gestorben. Das Haupt seines Leibes ist auf Golgatha geopfert worden, während das Lämmlein in Haupt und Gliedern, ich werde es nachher noch beweisen, in Haupt und Gliedern als Christus und Gemeinde geschlachtet wurde, nicht geopfert. Das ist ein feiner Unterschied. Also wenn sie heißt, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Hebräerbrief Kapitel 7, 14 sagte, das ist doch bekannt, dass der aus Juda kommt. Ja, die haben das schon gewusst. Gell? Es ist bekannt, sagt er. Ja, aber was machen wir denn mit dem anderen hier? Die Wurzel Davids. Also der Christus, fleischlich, stammt ja von David ab, als Mensch. Und jetzt heißt es ja, er ist auch die Wurzel Davids. Da müsste er vor David schon da gewesen sein. Das heißt, David entspringt dem Christus. Und gleichzeitig ist er sein Sohn. Psalm 110 steht, mein Herr sprach zu meinem Herrn. Das kennt ihr alle. Wie funktioniert das, haben sich alle gefragt. Ja, das ist ganz einfach. Hier geht es um die Präexistenz des Christus. Der präexistente Christus als Wurzel Davids ist der Ursprung des gesamten israelitischen Volkes. Nicht nur das von David. Weil David steht für alle 12 Stämme. Wenn es um David geht, um Haus David, dann muss ich alle 12 Stämme sehen. Ich sehe es so. Es gibt andere, die sehen es anders. Du musst dir deine Meinung selber bilden. Glaub mir kein Wort, guck selber nach. Das ist immer mein Spruch. Gell? Also, wenn er die Wurzel Davids ist, muss er ja vorher da gewesen sein, um die Wurzel sein zu können. Und anschließend ist er der Löwe aus dem Stamm Juda. Das heißt, wir haben seine Präexistenz, oder andersrum von euch aus gesehen, Präexistenz und seine menschliche Existenz. In diesem Vers kommen also beide vor. Der Löwe aus dem Stamm Juda, Jesus auf dieser Erde, die Wurzel Davids, der präexistente Christus, der Sohn Gottes in der Vorzeit, als Lämmlein vor der Schlachtung, ist die Wurzel Davids. Das wäre hier die Schlussfolgerung. Und in Enthüllung 22, Vers 16, sagt Jesus selber, Enthüllung 22, 16, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der Stamm, der glänzende Morgendliche. Und was macht Paulus, Römer 12, 15, Vers 12, sagt Jesaja, hat gesagt, es wird sein, die Wurzel Isais, der aufsteht, Nationen anzuführen. Aufgrund von ihm werden die Nationen Erwartung haben. Hat Jesaja gesagt. Wann war das? 700 Jahre vorher, ehe der Christus über diese Erde ging. Also, wenn ich das alles zusammenfasse, muss ich feststellen, es gibt offensichtlich, ganz deutlich, wie wir hier schon oft genug gesprochen haben, eine einzige Samenlinie, die in der Präexistenz des Christus eigentlich schon beginnt und bis über seine menschliche Existenz hinaus wieder führt in die Heilsgeschichte, die komplette Heilsgeschichte, mit seinen Leibesgliedern, mit Unterbrechung, ja, wo sie mal nicht dabei waren, aus ganz bestimmten Gründen. Und was hier noch wichtig ist in diesem Vers, er sagt ja hier, die Siegel können geöffnet werden, weil der gesiegt hat. Das Öffnen der Siegel ist nicht die Voraussetzung für den Sieg, sondern umgekehrt. Der Sieg war die Voraussetzung, dass er das jetzt öffnen darf. Das ist ganz entscheidend. Er macht jetzt die Siegel weg. Warum? 1. Johannes 2,2 Er ist nicht nur für uns gestorben, sondern für die Verfehlung des ganzen Kosmos, weil er für alle bezahlt hatte. Deswegen hat er auch die Berechtigung dafür. Und du kennst noch ganz andere Stellen, 2. Korinther 5, wir haben schon Teile daraus gehört, dass er den ganzen Kosmos verändert hat in seinem Opfer auf Golgatha. Das war die Voraussetzung dafür, dass er die Berechtigung hat, jetzt dieses Siegel zu öffnen. Darum ging es. Es ist also ein ganz besonderer Sieg, um den es hier geht. Und wenn ich das so glauben darf, wie es da steht, da geht es mir gleich besser oder auch vielleicht sogar schlimmer, weil du jetzt deine Verantwortung erkennst. Und wenn du nicht umsonst immer die Paulusbriefe, den zweiten Teil liest, wo er sagt, wandelt, Epheser predige ich auch gerade jetzt, Epheser Kapitel 4, gell, wandelt eure Berufung für würdig. Kennst du die strengen Pauliner, die immer sagen, wir müssen gar nichts machen, gell? Er macht alles. Ja, natürlich macht er alles. Er hat mit uns alles schon gemacht. Ich bin herrlich gemacht, auferstanden, ich bin mit ihm auch gestorben und alles, was du willst, alle Sünden Christus stellen, sind glaube ich 11 oder 12, ist alles passiert. Und deshalb dürfe ich mir jetzt bemühen, ein wenig ordentlich zu wandeln. Das gelingt mir nicht immer, aber es wird immer etwas besser. Also wenn du an dein Leben denkst, die vergangenen 20, 30, 40, 50 Jahre, egal wie alt ihr seid, es hat sich was geändert. Die Leute merken, dass du jemand bist, der anders ist als sie. Und darum geht es dir. So, und weil das so schön war und wir noch 5 Minuten Zeit haben, sage ich jetzt noch was zu dem Lämmlein. Das werde ich morgen nochmal wiederholen, etwas ausführlicher vielleicht. Warum sagen wir immer, das Lämmlein ist was anderes als das Lamm? Da kommt Jesus an den Jordan und da sagt der Johannes 1, 29, siehe das Lamm Gottes, das die Verfehlung des Kosmos enthebt, steht da. Airo, enthebt. Wenn ich was enthebe hier, ist weg. Gell? Glaubst du das? Ja, ich auch. Also wenn das Lamm die Verfehlung des Kosmos enthebt, dann hat der Kosmos keine Verfehlung mehr. Wie viele Leute glauben das? Wir sind ja 40, 50, 60, keine Ahnung. Du auch? Gut, danke. Also, wer war denn dieses Lamm, der Jesus, von dem wir hier gelesen haben in der Enthüllung, der Löwe aus dem Stamme Juda, der über diese Erde ging und auf Golgatha hingerichtet wurde, mit seinem Blut, seiner Seele bezahlt hat für den ganzen Kosmos, für alles Schlechte, was es jemals gegeben hat. Und deswegen musste er auch sterben, weil er alle Schuld auf sich genommen hat, um dem Tod gerecht zu werden, der, wie Gott sagt, die Verfehlung oder der Lohn der Verfehlung ist der Tod. Der größte Verfehler aller Zeiten war dieser Löwe aus dem Stamme Juda, unser Herr Christus Jesus als Mensch, als Lamm auf dieser Erde. Und deswegen musste er sterben. Rückwärtsgeschichte ist bekannt, um alles zu bezahlen, zu befreien und so weiter, wisst ihr ja. So, und jetzt gibt es das Lämmlein. Von dem Lämmlein lesen wir in Enthüllung 13, Vers 8, das Lämmlein wurde geschlachtet von Herabwurf des Kosmos an. Und im kleine Anmerkung, das Lämmlein, in der Enthüllung steht nur Lämmlein. Immer wenn da bei dir Lamm steht, kannst du streichen. Der ganzen Enthüllung steht immer nur Lämmlein. Hat einen ganz bestimmten Grund, weil dort eben der Christus handelt in Haupt und Gliedern und nicht der Löwe aus dem Stamm Juda alleine, nämlich das Lamm von Golgatha. Wie kann ich das beweisen? 4 Bibeltexte reichen und ein wenig Gottvertrauen und fleißiges Bibelstudium natürlich auch. Enthüllung 10, Vers 7. Oh, Entschuldigung. Enthüllung 10, Vers 7. Ein erster Hinweis. Da geht es um das Geheimnis Gottes. Das werden wir gleich klären, was das ist. Geheimnis Gottes. 10, Vers 7. In den Tagen der Stimme des siebenden Engels, wenn er im Begriff ist zu posaunen, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet, wie er es seinen Sklaven und Propheten evangelisiert hat. Bei der siebenden Posaune wird das Evangelium Gottes vollendet oder vollendigt, um ganz genau zu sagen, zum vollen Ende gebracht, dann ist es kein Geheimnis mehr. Wann ist denn das mit der siebenten Posaune? Die siebente Posaune bläst 3,5 Jahre vor Ende dieses Jahrhunderts. Die bläst an die Nachtwachen anknüpfend vom Reinhold heute in der Nachtwache, die nach Mitternacht kommt. Also die 3,5 Jahre noch rum an deiner Uhr, gell? Also um 3, nach unserer Zeitrechnung auf um 3, da bläst die siebte Posaune. Die Entrückung, haben wir festgestellt, die ist schon mindestens um Mitternacht oder vorher. Oder also heißen zwischen Entrückung und Vollendung des Leibes sind noch 3,5 Jahre Zeit. Da kommen ja noch welche dazu. So, jetzt lesen wir Kapitel 11, Vers 15 noch, ehe ich noch zum Paulus kurz gehe. Kapitel 11, Vers 15. Was da passiert, siebte Posaune, wenn die bläst. Kapitel 11, Vers 15. Und der siebente Engel posaunte, und es wurden große Stimmen im Himmel, die sagten, es wurde die Regentschaft des Kosmos unseres Herrn und seines Christus, und er wird regieren hinein in die Äonen der Äonen. Was ist das für ein Christus, der bei der siebten Posaune die Regentschaft über den ganzen Kosmos übernimmt? Es ist der, von dem es heißt, der auf dem weißen Pferd reitet und Herr der Herren ist, das Lämmlein ist es auf dem Pferd. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der Christus in Vollendung. Er übernimmt die Regentschaft des Kosmos zu dieser Zeit. Da schmeißt er den Teufel aus dem Himmel. Da ist die Leibesgemeinde dabei. Wir dürfen denen so von hinten einen Tritt geben, damit er richtig tief fällt. Gell? Auf den Moment warte ich. Und also, versteht ihr, wir sind dabei, wenn das passiert. Und wie kann ich das jetzt beweisen, dass dieses Geheimnis Gottes, dieses Lämmlein, du und ich sind? Da müssen wir mal den Paulus fragen. Kolosser Kapitel 2, Vers 2. In Kolosser 2, Vers 2 steht die Antwort. Es sei denn, du bist einer, der glaubt, der Kolosserbrief, den hat einer abgeschrieben aus dem Epheserbrief und der gilt nicht. Dazu gehöre ich nicht. Also Kolosser 2, Vers 2. Paulus betet, dass wir, du und ich, was begreifen, auf das unseren Herzen oder ihren Herzen zugesprochen werde, zusammengebracht in Liebe und zu allem Reichtum des völlig Tragens des Verständnisses. Wohin? Hinein in Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Was ist das? Das ist Christus. Aber sagt einer, Moment, das ist Jesus, gell? Christus ist Jesus, ganz alleine. Sag ich, Moment, lieber Freund, wir lesen noch einen Vers. Wir wissen jetzt, dass das Geheimnis Christus ist. Was für ein Christus? Epheser 5, Vers 32. Epheser 5, Vers 32 steht die Antwort. Paulus redet hier von Mann und Frau und der Darstellung des Christus. 5, Vers, was habe ich gesagt? 32. Dieses Geheimnis ist groß zwischen Mann und Frau. Ich sage es, Christus und die Ekklesia, die Versammlung, sein Leib betreffend. Also das Geheimnis Gottes ist Christus und sein Leib. Und dieses Geheimnis Gottes nennt die Enthüllung Lämmlein ganz eindeutig. Warum tut derselbe Johannes? Im Johannesevangelium schreibt er Lamm und in der Enthüllung schreibt er Lämmlein. Da kommen die ganz schlauen Philologen und erzählen mir was von, ja, in der späteren Kretzität wurde dieses Wort Lämmlein für Lamm verwendet. Ja, was interessiert mich die spätere Kretzität, das heißt die Verwendung der griechischen Sprache 600 Jahre später. Ich will wissen, was das im ersten Jahrhundert bedeutet hat, als Jesus davon geredet hat und die Apostel das geschrieben haben. Das interessiert mich. Da steht Lämmlein. Und begründen kann man es auch noch. Also das Lämmlein, Christus im Haupt und Gliedern. Und wenn du jetzt Enthüllung liest und Lämmlein steht da, dann guck genau, was das Lämmlein macht. Dann weißt du, was du und ich, wenn wir dazugehören, machen, wenn das dran ist. Und dann soll noch mal einer sagen, die Enthüllung geht uns nichts an. Bruder, der Herr mögt dir die Augen öffnen. Die Enthüllung ist wichtig für uns, und zwar jede einzelne Zeile. Amen. Thank you.